Julian Nagelsmann,
ja, der neue
Bundestrainer, hat sein erstes Spiel 3:1 gegen die Vereinigten Staaten gewonnen. Hey. Und weißt du, was das Thema war?
Sein Outfit.
Genau, weil er trug nämlich so sehr amerikanisch so ein Holzfällerhemd, also so ein festes Baumwollhemd, hellblau, hellgrau kariert. Ich dachte mir, Mann ey, wenn Paul sowas im Altkleidercontainer gefunden hätte, hätte er sofort rausgezogen.
Das trage ich täglich bei der Arbeit.
So könntest du auch rumrennen.
Ja genau, nur mit abgeschnittenen Ärmeln und dann so ein Mutti-Tattoo und dann immer die Axt über der Schulter.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Der Muma-Poker am Montag, immer frisch und gut informiert in die neue Woche. Hallo Papa, ich hab dir heute Folgendes mitgebracht.
Hallo Paul.
Die blinde Duisburger Sängerin Cassandra Mee Spittmann, dann Wölfe, Lamas und Alpakas.
Boah, so viele Tiergeschichten.
Taylor Swift.
Ja.
Und noch ein kleiner Tipp aus der Budget-Studentenküche, der sich gerade so um die Halloween-Zeit jetzt im Oktober super durchsetzen lässt.
Katja Krasavice hat sich als Halloween-Gespenst verkleidet und zwei große Löcher da gemacht, wo Menschen ihre Brüste haben und da so große Wackelaugen draufgeklebt und die gucken dann so durch das Halloween-Kostüm durch. Und es hat genau das gemacht, was es sollte, nämlich eine große Reichweite erzielt. Ich habe Richard David Precht, Mesut Özil, ich frage mich, ob Julian Nagelsmann sich modisch irgendwie an dir orientiert, Madonna natürlich, Annalena Baerbock. Und bevor wir loslegen, muss ich kurz mal zwei Zuschriften zitieren. Eine davon ist an dich gerichtet. Werner, einer unserer Lieblingshörer der ersten Stunde, sagte zu unserem Freitagsgespräch, was ja ein wenig entglitten ist: Tolles Gespräch, wo findet das noch statt in der Familie? Mitunter kommt Schärfe rein, aber alles getragen vom Willen des Verstehens. Danke euch beiden, Werner. Danke dir, Werner.
Auf jeden Fall, danke, Werner.
Lieber Paul, ganz kurz nochmal zu diesem Freitagsgespräch. Das war ja deine Idee. Es war experimentell auf ein Plaudern angelegt und wurde dann ganz schön ernst. Hat das noch nachgearbeitet in dir?
Voll. Die ganze letzte Woche hat das in mir weitere Denkprozesse ausgelöst, hat zu Reflexionen geführt, hat auch zu Akzeptanz geführt und letztendlich bei mir den Willen gestärkt, da weiter in das Gespräch zu gehen, weil ich glaube, genau das, was Werner anspricht, dieser Wille zu verstehen, der ist bei uns beiden da und das finde ich schön, das im familiären Kontext quasi so zu üben, weil da habe ich so das Gefühl, das bereitet mich dann im Zweifel auf den Umgang mit jemandem Familienfremdes vor.
Falls ich dann Lager.
Ja, ja, so ein bisschen Bootcamp, so ein bisschen Diskussionsbootcamp.
Zweite Zuschrift, lieber Paul, oh Mann, wahrscheinlich kannst du dich gar nicht mehr an mich erinnern, wollte dir schon seit Ewigkeiten antworten, aber es war zu viel los. Habe es leider nicht zu euren Auftritten geschafft, aber einige Songs angehört, die man bei iTunes kriegen kann und ich muss sagen, Respekt, richtig cool, gefällt mir überaus gut, weiter so. Von Oliver Kalkofe,
ja,
den wir hier als Gesprächsgast hatten, da haben wir eine sehr schöne Sendung gemacht zum Thema Was darf Humor? Und wie findest du das, dass ein großer deutscher Komiker dir so eine nette Mail zu Udo Butter und deinem Team schickt?
Also ich habe sie natürlich direkt mit der Band per Screenshot geteilt und ihm auch geantwortet. Wenn man solchen Zuspruch von auch gerade natürlich Personen des öffentlichen Lebens bekommt oder von bekannten
ganz
Personen,
ganz oben,
genau, dann ist das definitiv so ein, naja, so ein Wink mit dem Zaunpfahl zu sagen, ey, bleib da dran, mach da weiter.
Dazu möchte ich dir noch ganz kurz eine Spezialinformation weitergeben, die ich am Freitag, als ich Petra Husemann traf, die wiederum die Chefin von, wie heißt denn das Label noch? Ich will immer Detektor sagen, heißt aber anders.
Ah, Kontor.
Nein, auch nicht Kontor, das von Tim Renner, Tresor, nein. Kommen wir noch drauf,
ja.
Nachgereicht. Also sie haben ja auch viele junge Künstler unter Vertrag und die sagte, naja, so Fun-Ska sei gerade nicht so ganz angesagt, aber das sei ja vielleicht auch genau der Trick, etwas zu machen, was sonst keiner macht. Und ohne TikTok kannst du es vergessen. Mhm. Jeder junge Künstler braucht TikTok. Und da ihr ja schon 12 oder aktuell vielleicht schon 14 Follower auf Twitter habt, solltet ihr eure Social-Media-Aktivitäten ausbauen.
Ja, ich habe übrigens gerade nachgeguckt, Motor Music Records heißt das Label von Tim Renner und du sprichst da was ganz Interessantes an, diese Social Media Geschichte. In unserem Freitagsgespräch sind wir da auch ein bisschen in dem Thema rumgerudert und ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch mit einem Booker, auch bezüglich Udo Butter, Udos Booking, könnte man das dann, oder Udo Booker oder so.
Udo ganz, Booker?
Ja, nicht so schlecht auf jeden Fall. Und da ging es halt auch darum, dass es eigentlich immer nur um Reichweite und Vergrößern und Verdies und Verdass geht und wir uns aber als Band und als Künstler, glaube ich, eher schon wieder Post-Social Media sehen und das ist natürlich schwer miteinander vereinbar.
Ist so ein bisschen wie Vinylschallplatte kommt wieder, ne? Lese ich auch einmal im Jahr.
Ich wollte gerade sagen, inzwischen alle 10 Jahre, was auf jeden Fall demnächst in Indien auf Vinyl überall zu holen sein wird, weil momentan richtig am Abgehen. Die 21-jährige blinde Duisburger Vokalistin Cassandra Mee Splittmann, von der ich eingangs berichtete, wurde letztens erwähnt im Podcast von Neandra Modi und zwar genannt als die deutsche Tochter Indiens.
Ach.
Er war nachhaltig beeindruckt von den Produktionen, die Cassandra auch zum Teil mit indischen Produzenten rausgebracht hatte. Und das Spannende nun ist, dass Cassandra hier nicht nur auf Englisch singt, sondern auch auf Hindi.
Ach.
Und dadurch, dass sie ja blind ist, war das halt für Herrn Modi eine solche Enthüllung, dass er gesagt hat, boah, diese junge Frau, die hat so drauf, nicht nur stimmlich, sondern auch einfach sich noch eine andere Sprache anzueignen, die muss das halt wirklich fühlen.
Also eine klare Kaufempfehlung, wenn der Staatschef sagt, hier, da ist eine in Duisburg.
Total, ich habe dann mal so auf ihrem Spotify rumgeguckt, es sind jetzt noch nicht die Millionen zusammengekommen, aber der Song, der da vorgeschlagen wurde, ich mach mal kurz hier auf dem Handy mein Spotify auf, ich hatte ihn nämlich vorhin noch an, Nobody Knows von Farnown und Cass May, wie sie heißt, C-A-S-S-M-A-E, ist auf jeden Fall in diesem Podcast genannt worden und flimmert jetzt gerade durch ganz Indien.
Auch Bernd Stelter, Kölner Karnevalsexperte, hat da vielleicht gute Chancen, ne? Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi.
Ja.
Gut, es wird etwas ernster, Social Media. Vor gut einer Woche sind diese Hamas-Terroristen auf israelisches Territorium vorgedrungen, 1400 Tote inzwischen. Und es gab eine ganze Reihe von Social Media Filmen, die absichtlich von den Terroristen gepostet wurden. Guckst du sowas?
Nee.
Ich auch nicht.
Ich bin ja in vielen Internetforen unterwegs. Mhm. Also was heißt in vielen Internetforen? Eigentlich nur auf Reddit, aber das besteht halt aus so unglaublich vielen Unterkategorien /Subreddits. Da findet man auf jeden Fall immer irgendwo etwas Interessantes, wenn man gerade mal wieder so am Doomscrollen ist oder sich halt auch Nachrichten beschaffen möchte. Und klar gibt es da auch den ein oder anderen Subreddit, wo dann über gewisse externe Links auch solche Videos gepostet werden. Ich habe mich inzwischen davon befreien können, auf sowas drauf zu klicken. Früher war es für mich immer so ein bisschen Gruselfaktor, auch sowas zu sehen.
Ich kann das nicht ab.
Es ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen eine Strategie, so den Terror oder also die Angst und auch diese Barbarei, von der ja hierzulande viel in den Medien berichtet wurde, na, so zur Schau zu stellen und zu sagen, hier, guckt mal, das ist jetzt die Rache. So, wir filmen das Ganze auch noch. Ich meine, wie hardcore ist das denn, wenn du irgendwelche, also das ist so ein Enthauptungsfilm. Also das ist so...
Ja, oder eine Frau, deren Handy weggenommen und mit ihrem Handy die Leiche in ihren eigenen Facebook-Account gepostet. Also
total
völlig
crazy.
Absurd. Unmoralische Frage des Tages. In Trier dieses Wochenende, viel anderes habe ich nicht gefunden, 250 Teilnehmende an einer Pro-Palästina / Pro-Hamas-Demonstration. Hier in Berlin hatten wir einige, die Polizei versucht oder erlaubt auch gar nicht alle. Ist das jetzt der Grund, alle Muslime in Deutschland zu verdammen? Weil, ich bin da so hin und her gerissen. In der Bild-Zeitung, die ich ja auch nur selten lese, habe ich in einem Kommentar gelesen, wir haben millionenfachen Islamismus in Deutschland einfach übersehen. Mhm. Wo ich mir denke, nicht jeder Muslim ist automatisch ein Antisemit. Auf der anderen Seite hat zum Beispiel Mesut Özil, der ja für eigenwillige politische Ansichten bekannt ist, so ein Solidaritätstweet abgesetzt. Der Spieler Masraoui von Bayern hat auch einen pro-palästinensischen Post abgesetzt. Gleichzeitig Bayerns neuer Torwart Daniel Perez von Maccabi Tel Aviv setzt gleichzeitig einen Post ab, so Solidarität mit seinen Landsleuten. Das ist genauso wie die Debatte, die wir letztes Mal geführt haben, soll man die Hilfsgelder für Palästina einfrieren und nicht mehr auszahlen. Das ist so eine perfide Kollateralwirkung dieses Terrors, dass du ja jetzt auch die Muslime irgendwie in so eine...
Unter Generalverdacht wiederstellst.
Und du treibst so einen Keil auch in diese Gesellschaft. Mhm. Und das wird dann wiederum zur self-fulfilling prophecy, weil wenn wir die mehrheitliche Christenheit in Deutschland sagen, die Muslime sind alle Antisemiten, dann sind selbst die Guten, fühlen sich dann irgendwann auch diskriminiert. Also genau. Das schafft so eine eigene Wirklichkeit. Weil so ein paar Bekloppte mit Palästina-Fahnen rumrennen und grölen, das wird natürlich über Social Media millionenfach geteilt, aber es sind einfach wirklich nur
ein absoluter Bruchteil.
So, und ich verstehe den totalen Zorn und die Wut und die Trauer in Israel. Auf der anderen Seite, keiner hat davon irgendetwas, wenn es eskaliert. Und die Israelis haben so wenig Exit-Options, weißt du. Du kannst jetzt diesen Gazastreifen ja nicht komplett platt machen, wie es manche. Da wohnen über 1 Million Menschen und zwar unter miesesten Umständen. Und die Israelis sagen dann immer, ja komm, wir greifen dann und dann an. Seht mal zu, dass ihr euch in Sicherheit bringt. Die Hamas verhindert jetzt wiederum, dass die Leute fliehen können. Die Hamas nimmt Palästinenser und Palästinenserinnen und Kinder als Schutzschilde. Das muss man einfach auch mal sagen. Das heißt, die Israelis können jetzt nicht so einfach sagen, so da ist die Hauptstadt des Feindes und die greifen wir an.
Ich habe nicht nur Berichte darüber gehört, dass auch tatsächlich israelische Geiseln schon unter dem Bombardement, was jetzt bereits von Israel geflogen wurde, auch deshalb gestorben sind. Das mag auch ganz absichtlich von der Hamas so eingefädelt worden sein, dass eben gesagt werden kann, hey, guck mal, die Israelis sind so gnadenlos, die schießen sogar auf ihre eigenen Leute, die wollen die gar nicht zurückhaben und befreien. Ich finde das unglaublich spannend, was du sagst, weil ich auch in den Tagesthemen am Wochenende gehört hatte, als dort mit einem Sachverständigen geredet wurde über die Situation, dass das völkerrechtswidrig sei. So kurzfristig quasi zu sagen, ey, jetzt kommt irgendwie große Bodenoffensive in den Norden, ihr sollt bitte alle in den Süden, falls ich das irgendwie richtig mitbekommen habe. Gleichzeitig kommt man aus dem Land aber auch überhaupt nicht raus, weil Ägypten den letzten Grenzzugang aufgrund eigener Sicherheitsbestrebungen jetzt zugemacht hat.
So,
und ich wollte gerade sagen, also jetzt scheuchst du die Leute da die ganze Zeit im Gazastreifen hin und her und wirfst auf jedes Haus, was noch steht, irgendwie eine Bombe drauf in der Hoffnung, dass du Terroristen erwischt und letzten Endes leidet die zukünftige Generation, die dann, wenn dieses Land nach diesem Konflikt überhaupt noch so existiert, wie es jetzt gerade existiert. Und du hattest ja in deinem Kommentar auch geschrieben, eigentlich wurde ja die Souveränität gegenseitig schon anerkannt. Also das Ganze liegt jetzt 30 Jahre zurück, ist aber damals so beschlossen worden und wird jetzt gerade wieder neu verhandelt. Da bist du auch wieder bei den ausgesetzten Hilfszahlungen und eigentlich auch bei unserer Folge von letzter Woche Montag, wo wir darüber geredet haben, dass ich glaube, dass wenn du jetzt die Hilfe für die Muslime, die Palästinenser, die nicht zu dieser Hamas-Regierung halten und die dort trotzdem gegen ihren Willen an einer Ausreise gehindert werden, wenn du dort jetzt die humanitäre Hilfe aussetzt, dann hast du den perfekten Nährboden für eine neue, komplett radikalisierte Gesellschaft, die nicht nur einen Hass auf Israel, sondern auch gleichzeitig auf natürlich den Westen, in Anführungszeichen, weil von da auch keine Hilfe kam.
Ja, und das ist in Wirklichkeit das strategische Ziel, ne, überall den Keil reintreiben. Und wie gesagt, man entdeckt immer wieder die Handschrift von Putin. Noch eine Frage an dich. Es gibt jetzt gerade auch auf Social Media, Twitter, so Schlauberger, die sagen, Mann, die Menschen, die sich bei jedem Kram für irgendwas solidarisieren, so Je suis Charlie oder sonst wie was, die haben jetzt gar nicht so einen Bekenntnisdrang, wenn es darum geht, sich mit Israel zu solidarisieren. Hm. Und das wird als Beleg dafür genommen, dass es einen latenten Antisemitismus in Deutschland gibt und man sich jetzt nicht so gerne mit Israel solidarisiert. Jetzt wird so ein subtiler Druck aufgebaut, so jetzt baut alle eure Profilbilder um und macht da eine Solidaritätsflagge rein. Ich mag diese billige Form von Solidarisierung nicht so gerne, weil es ist so simpel, mal irgendwas auf sein Profilbild zu klatschen und so gutes Gewissen zu verbreiten.
Darf ich da einmal kurz ganz scharf zwischengrätschen? Hast du nicht momentan in deinem Instagram-Status eine Israel-Flagge?
Und zwar das, was man so 24 Stunden machen kann. Ich habe das deswegen gemacht, um zu testen, ob es irgendetwas auslöst.
Interesting.
Also es ist ein soziologisches, ich habe es noch nicht
reingeguckt.
Guck ja nicht so häufig.
Ja.
Richard David Precht,
ja.
Von Beruf eigentlich Germanist, aber inzwischen auch als die Stimme der Philosophie in
Deutschland. Auch so ein bisschen Schmuck-Eremit, oder?
Ja, der Schmuck-Eremit ist vom ZDF beschnitten worden. Im Podcast mit Markus Lanz hat er nämlich gesagt, die Religion, also das Judentum, verbiete es, den Orthodoxen normale Berufe zu ergreifen, deswegen müssten sie Geld- oder Goldhändler werden. Das ist totaler Quatsch. Die normalen Berufe sind den Menschen jüdischen Glaubens, zum Beispiel hierzulande, verboten worden.
Mhm.
Also nicht die eigene Religion verbietet das, sondern die, die dem Judentum nicht so wohl gesonnen sind.
Mhm.
Das heißt, Precht hat da einfach mal ein paar Sachen durcheinander geworfen.
Mhm.
Ich finde das ehrlich gesagt von einem großen deutschen Denker, der ja zu sein glaubt, schon ein bisschen peinlich. Und ich finde auch dieses Geprolle neulich so, Annalena Baerbock wäre unter normalen Umständen nicht mal Praktikantin im Auswärtigen Amt geworden. Das ist mir eine Spur zu überdreht, ehrlich gesagt.
Mhm.
Und da auch nochmal anschließend an unser Gespräch vom Freitag, eure Generation, die Gen Z, was man von der wirklich lernen kann, ist eine behutsamere Art der Kommunikation.
Mhm.
Julian Nagelsmann.
Ja, der neue
Bundestrainer hat sein erstes Spiel 3-1 gegen die Vereinigten Staaten gewonnen,
was gar nicht
so schlecht ist. Und weißt du, was das Thema war?
Sein Outfit.
Genau, weil er trug nämlich so sehr amerikanisch so ein Holzfällerhemd, also so ein festes Baumwollhemd in so, hellblau, hellgrau kariert. Ich dachte mir, Mann ey, wenn Paul sowas im Altkleidercontainer gefunden hätte, hätte er sofort rausgezogen.
Das trage ich täglich bei der Arbeit.
So könntest du auch rumrennen.
Ja genau, nur mit abgeschnittenen Ärmeln und dann so ein Mutti-Tattoo und dann immer die Axt über der Schulter.
Ja, du hast natürlich als Bundestrainer hast du kein Mutti-Tattoo, sondern
so eine Elf oder
ja,
so
ein Manuel Neuer-Trikot.
Ja genau. Oder einfach Manuel Neuer.
Ja, oder Manu.
Ja, oder Olli.
Manu, das ist eine gute Überleitung. Manuela Schwesig, die hatte ich am Wochenende auf dem Podium. Ich habe die auf der YesCon, ja inzwischen glaube ich die größte deutsche Krebskonferenz hier in Berlin, habe ich zwei Podien moderiert. Und es ist wirklich berührend, weil da ganz viele Menschen zusammenkommen, die gerade noch in der Chemotherapie sind, so Frauen mit kahlen Köpfen, die aber alle eine ganz große Lebensfreude ausstrahlen. Du stehst so dazwischen und ich habe meinen Vater ja nun auch an Krebs verloren, du deine Großmutter, also Suse, ihre Mutter an den Krebs.
Und mein Großvater natürlich.
Oh, es geht einem echt nah, ne?
Mhm.
Es geht einem wirklich nah und da war eben auch Manuela Schwesig, die sehr offen berichtete von ihrer Brustkrebserkrankung, die sie ja 2019 als Ministerpräsidentin erlitten hat und was das eigentlich bedeutet, also was einem da für Gedanken durch den Kopf gehen und fand ich, also klar, man kann über Frau Schwesig mit Nord Stream sagen, was man will, aber in diesem einen Punkt fand ich sie ausgesprochen authentisch und die müsste jetzt nicht aus Schwerin Wochenende nach Berlin kommen. Das macht sie, um gerade auch anderen Frauen Mut zuzusprechen. Was mich am meisten fast irritiert hat, eine Frau erzählte mir, wenn du die Brüste amputiert bekommst, was ja ein ziemlich drastischer Eingriff ist, fragen ganz viele der Chirurgen, ja, wie wollen wir es denn dann wieder aufbauen? Also die gehen fest davon aus, dass die Frau ihre Brüste wieder haben will.
Mhm.
Und diese Frau sagte ganz selbstkritisch, naja, das seien gar nicht die Männer, die das verlangen, dass ihre Frauen wieder in Anführungsstrichen ganz sind, sondern es seien die Frauen selber. Ist das eine Form von, Antifeminismus? Wollen die ihren Männern wieder gefallen? Brauchen die das für sich selbst? Ich verstehe es nicht ganz. Ich will es auch gar nicht bewerten. Diese Frau sagte jedenfalls nein. Mhm. Ich stehe zu meinen Narben. Das ist ein Teil meiner Geschichte und ich möchte so bleiben. Klammer auf, 30% dieser Aufbauoperationen, also dieser Nachbildungsoperationen gehen schief.
Mhm.
Auch keine gute Quote. Und das sind so Gedanken, Die sind dann wieder, gehen einem dann wieder so ganz direkt ans Leben ran. Hm. Man fängt dann selber an, auch so zu denken, boah, wie würde ich reagieren? Und naja, so, und bevor wir rausfinden, wie dein Wochenende war, jetzt erstmal Jörg Quos, Chefredakteur fürs große Ganze, fürs Politische, der 12 Funke-Tageszeitungen, wie die WAZ, wie das Hamburger Abendblatt, wie die Berliner Morgenpost, die Thüringer, die Braunschweiger und viele mehr. Lieber Jörg, was wird denn diese Woche politisch wichtig hier in Berlin?
Hallo Hajo, hallo Paul. Ich blicke auf die Demonstrationslage in Deutschland und bin sehr gespannt, welche Städte und wo Pro-Palästina-Demonstrationen zugelassen werden und wo nicht. In Frankfurt beispielsweise haben wir am Wochenende eine Demonstration erlebt. In Berlin hat die Polizei eine geplante Demonstration am Brandenburger Tor abgesagt. Und das ist gut so. Wir haben in Berlin in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder Demonstrationen erlebt, auf denen nicht der Friede in Palästina angemahnt wurde, sondern das Existenzrecht der Israelis und der Juden bestritten wurde. Einschlägige Skandierungen sind aufgezeichnet. Tod Israel, Tod den Juden, treibt sie ins Meer. All das findet man auf den Videobeweisbändern der Berliner Polizei. Und ich finde, im Jahr 2023 kann so etwas nicht sein. Nicht nach so einem Überfall und so einem Brutalen auf die israelische Zivilbevölkerung. Und das Schlimme ist, dass nicht nur in Israel jetzt Angst herrscht, sondern auch in Deutschland. Wir hatten Ende vergangener Woche erlebt, dass jüdische Schulen in Berlin und auch Kitas nicht geschlossen waren, aber die Eltern haben aus Sorge um ihre Kinder die Kinder zu Hause gelassen. Sie waren in Sorge, dass ihnen, wenn sie mit dem Bus oder mit dem Fahrrad auf dem Weg in ihre Schulen sind, dass ihnen etwas geschieht. Und diesen Gedanken, dass heute jüdische Kinder nicht ohne Angst in die Schule fahren können, finde ich unerträglich. Und wenn das mit diesen Kundgebungen und der aggressiven Atmosphäre gegenüber jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu tun hat, dann muss sich da etwas ändern. Und dann kann man diese Demonstration nicht zulassen. Es kann nicht sein, dass Juden in Deutschland Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen, dass sie Angst haben müssen auf dem Weg zur Schule. Ich bin sehr gespannt, wie sich vor allem jetzt nach einem mutmaßlichen Einmarsch von Bodentruppen in den Gazastreifen die öffentliche Stimmung hier dreht und ob der Spruch von der Staatsräson, die mit der Solidarität mit Israel verbunden ist, ob der auch noch gilt, auch wenn Opferzahlen steigen und wenn die Sache für die Israelis schwieriger und blutiger wird, als vielleicht heute viele annehmen.
Tja, und ich traue mich schon fast gar nicht mehr zu fragen, lieber Jörg, die Ampel, wie geht's denn da?
Olaf Scholz musste leider am Wochenende lesen in der großen CW-Umfrage für den Spiegel, dass das, worauf die Koalition so stolz war, nämlich der Koalitionsvertrag, mehr Fortschritt wagen, dass der überhaupt nicht mehr angesagt ist bei den Wählerinnen und Wählern. Eine überwiegende Mehrheit der Deutschen wünscht sich einen neuen Koalitionsvertrag und sieht offensichtlich die Dinge, die die Ampel bislang vorangebracht hat, als weniger wichtig an. Beispielsweise das Gleichstellungsgesetz, die Cannabisfreigabe, das mittlerweile mehrfach überarbeitete Heizungsgesetz. All das sind Dinge, die offensichtlich die Bürger nicht mehr so interessieren. Sie wollen eine neue Agenda. Und was auf dieser Agenda stehen soll, ist klar. Das haben vorhergehende Umfragen klar gezeigt. Es geht die große Sorge um Inflation. Es geht die große Sorge um eine ungesteuerte Migration. Das ist schon ein deutliches Signal, nach nur 2 Jahren Amtszeit von den Wählerinnen und Wählern ein Zeugnis aufgestellt zu bekommen. Dem steht, bitte setzt euch eine neue Agenda für die nächsten 2 Jahre. Der Koalitionsvertrag reicht uns nicht mehr aus.
Das war Jörg Quos, wie jede Woche. Vielen Dank. Demnächst werden wir ihn. Du kannst dich schon mal darauf vorbereiten. Paul, ihr habt euch ja auf der Party von Amelies Buchpräsentation zum ersten Mal persönlich gesehen.
Ne? Ja, toll.
Und wir werden ihn mal gemeinsam einvernehmen. Er hat nämlich ein Buch geschrieben, auch zu unserem Thema politische Sprache. Mhm. Mit diese ganzen Doppelwumse und all sowas. Und ich glaube, wir könnten mit Jörg mal eine schöne Mittwochsfolge machen.
Voll.
Oder bist du dabei?
Voll. Jetzt komme ich zu meinem Wochenende und das war auf jeden Fall ruhiger als die Wochenenden, die Taylor Swift so hinter sich hat. Denn Taylor Swift war ja in der Vergangenheit oft in den Schlagzeilen. Es geht manchmal um die Swifties, die nicht mehr an die Tickets rankommen, weil inzwischen ganz klar ist, mit so einem Taylor Swift Konzertticket lässt sich richtig Reibach machen. Ach. Das heißt, auch andere Leute, nicht Swifties, gar keine Fans von Taylor Swift, kaufen diese Tickets natürlich natürlich im Vorverkauf, um sie dann teuer weiter zu verbimmeln. Mhm. Aber darum soll es gar nicht gehen. Taylor Swift war auch deshalb in den Schlagzeilen, weil sie wohl mit ihrem Privatjet eine ganze Menge so tourt. Mhm. Es gab ja auch im letzten Jahr irgendwann mal den Aufreger, dass irgendjemand zu Starbucks geflogen sein soll. Also so ganz, ganz absurde Geschichten.
Da gibt es kein Drive-In, sondern Fly-In.
Ja, wahrscheinlich. Außerdem, wieso hat Starbucks keine Drohnen, um das Ganze irgendwie von A nach B zu schicken? Verstehe ich überhaupt nicht. Aber okay, darum soll es nicht gehen. Es geht nämlich jetzt tatsächlich um das Wort Jet. Es wurde also im Zusammenhang mit dieser, wie soll man sagen, negativen Publicity-Affäre mhm. halt Taylor Swift vorgeworfen, sie würde zu viel mit ihren Privatjets rumfliegen. Darauf ist ihr Marketingteam erst auf die Idee gekommen, Taylor Swift solle sowas sagen wie, naja, das hätte sie ja nur gemacht, um ihren
weniger, um das Klima zu retten.
Weniger begüterten Freunden Gefallen zu tun mhm. und um diese irgendwie irgendwo hinzufliegen. Alles klar, auf jeden Fall ein Freundschaftsdienst, der jetzt, ich weiß nicht, ja, vielleicht ein bisschen über das Taxigeld oder ich weiß nicht was irgendwie hinübergeht. Das Marketingteam ist dann zu einer vermeintlichen Strategie übergegangen, welche absolut genial ist. Auf einmal wurde Taylor Swift bei Footballspielen gesehen. Mhm. Und zwar bei welchen Footballspielen? Der New York Jets. So, und damit ersetzt du dieses Wort Jet im negativen Publicity-Sinne mit auf einmal einem Football-Team, womit natürlich sofort die ganzen Suchergebnisse, dann lass Taylor Swift noch mit einem Star dieses Teams
Nein.
irgendwie anbandeln und auf einmal ist die ganze negative Publicity einfach hinfort, weil... Also,
sie hat Google gefoppt, sozusagen.
Genau. So, und nicht damit schlecht. Auch so ein bisschen die Öffentlichkeit. Auf jeden Fall ein Marketing-Move, vor dem man den Hut ziehen kann.
Ja, kann man machen.
Wahrscheinlich auch, weil sie mit ihrem Privatjet natürlich zum Jet-Game geflogen ist. Also das ist halt super geil.
Ich ziehe den Hut vor drei Menschen. Madonna, über die wir letzte Woche noch gelästert haben, weil ein Foto von ihr im Umlauf war, wo man sich echt Sorgen machen musste, hat mhm. ihre Welttournee offenbar den Start in London überlebt. Quentin Tarantino hat mit israelischen Soldaten posiert, um die Truppen zu motivieren. Und ich bin total froh, ich hatte ja so ein schlechtes Gewissen während der Pandemie, dass ich V dadurch gebinged habe, eine Netflix-Serie, wo israelische Geheimdienstkräfte auf palästinensischem Gebiet so Spezialeinsätze haben und du kriegst so ein Gefühl dafür, wie dieser Zwist funktioniert und das Ergebnis ist auf beiden Seiten gleich, weil man schießt sich einfach tot und am Ende bleibt das Leid der Hinterbliebenen und dann wieder Hass und dann der nächste Tod und. Sag mal, hattest du jemals ein Sixpack?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, in Brasilien kann man sich das spritzen lassen.
Oh geil, mit Kochsalzlösung?
Nein, die saugen dir erstmal Fett ab, weil du brauchst ja zwischen Bauch, also zwischen Haut und Muskeln beim Sixpack möglichst wenig Unterhautfettgewebe. Das heißt, du musst eigentlich fast Untergewicht haben. Mhm. Da wird dir also das Fett rausgesogen, wenn du willst, an anderer Stelle wieder eingesetzt, wenn dein Hintern vielleicht noch nicht rund genug ist und hast dann so ganz viele lange Nadeln, die einfach so ringsrum um dein Sixpack so, kostet so um die 6.000 Euro und ich denk drüber nach.
Ich habe das im Zusammenhang mit Sixpack nur letztens gehört, dass das Sixpack überall auf der Welt anders heißt.
Ach.
Also in Griechenland zum Beispiel sollen es Feta-Würfel sein. Also jetzt kein Scheiß. Das ist wirklich, das ist, also bei uns ist es der Waschbrettbauch tatsächlich.
Stimmt.
Das Sixpack ist so ein eingedeutschtes, aber eigentlich auch englischer Begriff.
Aber es soll ja eigentlich sechs Bier heißen, ne?
Genau, also na, so wie so ein Sechserträger halt, ne? Irgendwie, oder der vielleicht liegt. So sechs kleine Rollen, also die die Bierdosen tatsächlich, die kleinen. Im Italienischen glaube ich so sechs kleine Schokokugeln oder sowas.
Okay, interessant. Also offenbar immer irgendwie mit Essen verbunden.
Interessant wird es auch, wenn wir uns dem Wolf widmen, der ja vor allem in Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen sein Unwesen treibt. Bundesweit zählen wir so laut letzten Hochrechnungen so ungefähr 1300 Wölfe.
Plus Dunkelziffer.
Plus Dunkelziffer, die natürlich anscheinend so groß ist, dass Steffi Lemke, unsere Bundesumweltministerin, jetzt zu den Viehhaltern, den Weideviehhaltern hingeht und Zugeständnisse macht und sagt, passt auf, nach einem Riss darf innerhalb von 21 Tagen im Umkreis von 1000 Metern um den Riss herum auf Wölfe geschossen werden, ohne DNA-Abgleich vorher. Das heißt, es muss nicht mal unbedingt feststehen, dass es irgendwie ein Wolf war, sondern es darf trotzdem irgendwie auf den Wolf geballert werden. Das Ding ist, 3/4 aller dieser Risse finden tatsächlich auf ungenügend geschützten Weiden statt.
Ja.
Der NABU und diverse andere Umweltschutzorganisationen empfehlen so 1,20 Mauerhöhe, mal mindestens,
ja,
und am besten noch ein bisschen Elektro.
Ja.
Klar, und da sehe ich genau eigentlich die Politik in der Verantwortung, wenn wir schon eine Art haben, die wir nun unter den höchstmöglichen Artenschutzbestimmungen, die wir in Europa und in Deutschland so haben, hier bei uns schützen, dann wieso nicht auch die Weideviehhalter so weit subventionieren, dass ich eben diesen Schutz gewährleisten kann, anstatt jetzt wieder den Jägern Zugeständnisse zu machen.
Aber wenn du einen Zaun bauen musst, der 10-mal so viel kostet wie das...
Weißt du, was viel weniger kostet als so ein Zaun und was gleichzeitig auch noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten hat? Nee, Lamas und Alpakas.
Hör auf.
Ja, doch. Und zwar wird auch von Umweltorganisationen angeregt, dass nicht nur Wachhunde zum Herdenschutz eingesetzt werden sollten, sondern auch Lamas und Alpakas. Denn gerade diese Tiere sind...
Hüte Lamas?
Ja, sind nicht so, mehr so Alarm-Lamas. Also Alamas. Genau. Mehr so Alamas, die dann halt im Zweifel eben nicht diesen Fluchtinstinkt haben und tatsächlich eine angeborene Abneigung gegenüber Hundeartigen.
Und die spucken denen dann ins Auge, oder?
Treten, schreien, machen sich irgendwie bemerkbar und gehen halt gegen diesen Angreifer tatsächlich vor.
Und der Wolf hat Schiss vor denen.
Und der Wolf hat Schiss vor denen, weil der passt auch nicht so ganz in das Beuteschema. Also das sieht vielleicht von weitem so aus wie ein Schaf und man könnte irgendwie denken, okay, Wolle und so ist alles gleich, aber irgendwie dieser Hals,
ja,
da passt irgendwas nicht. Und das Vieh, also wenn man so neben einem Lama gestanden hat, die sind bestimmt mal so 1,80 bis 2 Meter, können die auf jeden Fall werden.
Ich warte auf den ersten YouTube-Film Wolf vs. Lama, der Ultimate Fight im Käfig.
Auf jeden Fall wird seit 2012 geforscht bereits, ob diese Lamas und Alpakas im Schutz vor allem gegen einzelne Wölfe, wir reden hier immer wieder von sogenannten Problemwölfen, wir haben irgendwie als Deutsche immer Lust daran, egal ob es Problembären oder Problemwölfe sind, sie sind auf jeden Fall ein Problem und gerade die einzelnen Wölfe seien wohl das Problem, weil eben diese darauf angewiesen wären, die Weidetiere zu reißen, weil diese eben nicht so wie das Wild im Rudel gejagt und erlegt werden können, sondern man muss sich dann halt das schwächere Schaf nehmen und ja, diese Lamas sind außerdem extrem schnell in die Herden zu integrieren. Sie verstehen sich wunderbar mit Ziegen und Schafen und sie können im Winter sogar zusammen eingestallt werden, weil sie auch dasselbe Futter benötigen.
Das heißt, rundum eigentlich
nur Winner.
Ich möchte einen Lama.
Ja.
Sag mal, kennst du den Hund Arthur?
Nee, ich kenne Kommissar Rex oder
ja,
so.
Aber Arthur ist im Alter von 17 Jahren, musste er eingeschläfert werden. Es war der Hund von Oliver Polak.
Oh.
Der ein, wie ich finde, sehr kluger, manchmal sehr provozierender, aber eigentlich ganz angenehmer Mensch ist, der übrigens 2-mal Hodenkrebs, so viel zum Thema, überstanden hat. Und dieser Arthur war einfach ein ganz, ganz enger Freund und Begleiter von Oliver. Der war also wahrscheinlich der Hund, der in den meisten Feinschmecker-Restaurants Europas war. Man kannte ihn im Borchert, man kannte ihn im Grill Royal, man kannte ihn im Schumanns in München. Ja, und sowohl Samira El-Uazil hat ihre Kolumne auf Spiegel Online über Oliver Polak und seinen Hund geschrieben, mit Micky Beisenherz im gemeinsamen Podcast mit Oliver Polak, also Friendly Fire heißt der, haben sie auch nochmal Trauerarbeit geleistet. Also das finde ich schon bemerkenswert, wie Deutschland oder Teile jedenfalls Anteil nehmen.
Wen jetzt 9 Jahre später, also 2014, habe ich das richtig verstanden?
Nein, der ist 17 Jahre alt und jetzt gerade eingeschläfert.
Ach so, okay.
Oliver Polak und der Hund waren einfach
unzertrennlich.
So
Tim und Struppi so ein bisschen.
Ja.
Olli und Arthur.
Bevor du mir erzählst, was du nächste Woche machst, noch ganz schnell ein Ratespiel. Was glaubst du, wie viele Verkehrsunfälle in Deutschland sind auf Ablenkung zurückzuführen, insbesondere Handy oder eben dieses Rumfummeln an Bildschirmen, die ja jetzt in allen Autos sind?
So im Jahr?
Ja, im Jahr in Deutschland.
120.000.
Es sind nur 6.000.
Wach! Ist ja gar nichts.
Wie viel Prozent der Deutschen, nutzen zumindest gelegentlich zwei Bildschirme parallel, auf denen aber unterschiedliche Sachen laufen?
Also ich, da ich das auf jeden Fall regelmäßigst mache, wie viel Prozent hast du gefragt?
Ja.
Ich sage 64.
Ja, 60, gar nicht schlecht. Und wie viele Fotos knipsen alle iPhone-User weltweit zusammen im Jahr?
Boah.
3 Billionen.
Alter,
3 Billionen.
Oh Gott.
Das erinnert mich daran, mein Fotospeicher ist ein schlimmer als jeder Kellerverhau.
Ich krieg pro Tag 5-mal die Meldung, dein iPhone-Speicher, dein iCloud-Speicher, sämtliche Speicher sind mit allem voll, bitte lösch irgendwas.
Ich mach das dann auch immer wieder. Werde ich Speicheranbieter.
Ihr löscht jetzt hoffentlich nichts, denn während ich meine nächste Woche beschreibe, solltet ihr alle ganz gespannt eure Schreibutensilien vor euch liegen haben, denn es geht darum, richtig zu sparen. Hier kommen Tipps aus der ehemaligen Studentenküche, jetzt Facharbeiterküche, mit dem großen kleinen Paul. Und zwar geht es um die Halloween-Tradition des Kürbisschnitzens. Mhm. Momentan wieder in vielen Supermärkten tatsächlich im Stückpreis zu kaufen. Mhm. Der sogenannte Halloween-Kürbis. Der hat gut und gern mal 5 Kilo und kommt in den Namen Atlantischer Riese, Türkenturban oder auch Riesenzentner.
Ja.
In den Verkauf.
Ganz kurz, ist der jetzt einfach nur so auf Halloween-Tauglichkeit gezüchtet? Das, oder kann man das Fleisch da drin auch essen?
Pass auf, wir standen davor und genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und ich muss an dieser Stelle echt den Supermarkt, in welchem ich da einkaufen war, loben. Denn neben diesem riesigen Kürbis-Auffangbecken lebte ein kleines Informationsblättchen, auf welchem genau die Art dieses Speisekürbisses beschrieben wurde. Und dass er eben essbar ist.
Also nicht aushöhlen und das Fleisch wegschmeißen.
Nein,
das
absolut
ist ja
nicht.
Das wäre genauso bescheuert wie ich mache eine Banane auf, schmeiß die eigentlich Banane in den Müll
und dann nehme ich die Bananenschale und lege sie meinem Nachbarn vor die Tür. So.
Ja, also
das macht irgendwie auch überhaupt keinen Sinn. Insofern nehmt ihr die Kürbiskerne natürlich aus diesem super Speisekürbis raus, kratzt das ganze Fruchtfleisch da ab. An den Bad Boys sind bestimmt mal so 5 Kilo. Also wir haben wirklich einen gigantischen Kürbis mit nach Hause genommen für 4 Euro. Stückpreis.
Mhm.
So, wo man sich für ein Hokkaido unterhalb des Jahres dumm und dämlich zahlt die ganze Zeit. Natürlich jetzt auch gerade Kürbisernte.
Hokkaido ist auch Goldstandard, ne?
Macht ja irgendwie schon.
Ja.
Der Riesenzentner oder auch der gelbe Zentner sind da eher so, naja, der VW Polo oder sowas.
Ja.
Aber tun es genauso für eine Kürbissuppe.
Ja.
Und mein persönlicher Geheimtipp ist es ja, die Samen aus dem Fruchtfleisch zu lösen und diese im Ofen mit etwas Salz zu rösten, auch noch mit ein bisschen Öl. Macht sich super dann wieder in der Suppe. Naja, ich werde jetzt die nächste Woche nichts anderes machen, als verschiedene Zubereitungsarten von Kürbis zu mir zu nehmen.
Ich bin gespannt auf die nächste Sendung mit dir, mein Sohn. Ich kann mich an einen Kürbis erinnern, den wir dir zuliebe mal irgendwann auch so zubereitet haben. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Den haben wir dann einfach so stehen lassen in der Küche, bis er irgendwann von selbst zusammenfiel.
Ja.
Weil drinnen hatte sich ganz viel so hässliches, graues, blaues, naja, nicht so Moos, sondern dieses, naja, staubige Zeug da so gebildet. Und ich glaube, wir haben da so viel Giftsporen eingeatmet, da könnte man nicht gegen anrauchen. Was liegt die Woche an?
Auch zu Anfang der Woche werde ich an einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer teilnehmen, um dann wieder in die alltägliche Arbeit einzusteigen.
Was
es ist jetzt gerade Gehölzschnitt und
was machst du denn Feldzeit bei der Industrie- und Handelskammer?
Du, das weiß ich selber nicht so genau. Ich habe die Einladung auf jeden Fall zugesagt. Mein Arbeitgeber weiß Bescheid und ich werde mich einfach überraschen lassen.
Ja, ich mich auch.
Es hieß, es gibt kostenloses Mittagessen.
Na, das ist ein Argument. Ich kriege ein kostenloses Abendessen. Ich bin nämlich bei Markus Lanz die Woche und am Donnerstagabend moderiere ich in Essen im Jakob-Funke-Haus eine Buchvorstellung, nämlich irgendwas über schlaue Patienten, die sich um die Digitalisierung ein bisschen selber kümmern müssen, indem sie das einfach fordern von ihren Krankenkassen. Das ganz zum Schluss war auch eine wirklich erschreckende Erkenntnis. Gesundheit und Digitalisierung ist in Deutschland einfach so lahmarschig und hinten dran, dass Menschen sterben, weil sie einfach nicht schnell genug ihre Unterlagen von A nach B kriegen. Und wenn du gerade eine harte Diagnose hast und dann erstmal alles zusammen zusammenfummeln und dann weißt du nicht, zu welchem Spezialisten und. Also das ist wirklich ein Zeichen von Hinterwäldlertum und du hast den Eindruck, du kannst das 2023 genauso moderieren, wie du es in 2003 hättest moderieren können. Das Ergebnis ist immer dasselbe, traurig. Aber wir wollen ja Mut machen. Deswegen haben manche Studenten von dem Professor Matusiewicz, der das Buch mitgeschrieben hat, inzwischen ihre eigene elektronische Patientenakte. Die haben einfach ein Dropbox-Konto und packen alles, was sie an Röntgenbildern, Rezepten, Befunden und so weiter haben, da rein. Und wenn sie zum Arzt gehen, hier, hast einen Link, guck rein, fertig. Mhm. Also muss man selber machen. Nichts wird einem abgenommen. Wir wünschen trotzdem eine schöne Woche. Alles Gute.
Bye, bye.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.